ist man von Geburt an böse. Oder bekommt man das Böse erst eingeflößt?
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Mit dieser kleinen küchenphilosophischen oder küchenpsychologischen Frage möchten wir euch herzlich willkommen heißen zu einer neuen, aufregend wilden Folge Eine Stunde Film Psychologie. Hier sind eure Damen und Herren Doktoren, Therapeuten, Frau Professor Dr. Dr. Med. Phil. Rea. Nat. Hon, alle anderen Abkürzungen, Wollner Bunsenbrenner und ihr Assistent Igor.
Ja, ist man von Geburt an böse oder bekommt man das Böse erst eingeflößt? Das ist die große Frage in Wicked diese Woche, dem neuen knallquietschgrün-pinkbunten Musicalfilm. Tom, nimm bitte die Finger aus den Ohren.
Ich hatte halt einfach Angst, dass da jetzt schon einer singt, dass du hinterhältig mich schon folterst mit dem ein oder anderen Ausschnitt aus den Songs. Und das ist mehr als schrecklich in diesem Film, zumindest unter gewissen Umständen. Das soll nur ein kleiner Vorgeschmack sein, worauf ihr euch hier mit uns einstellen könnt.
Grauen, einfach grauen und entsetzen.
Meine Ohren bluten. Wir haben Wicked für euch vorgeguckt, aber auch die Science-Fiction-Dystopie Rich Flu. Und dazu gibt's natürlich auch diese Woche Gäste. Ich habe mit Dings und Dongs zum neuen Tom Hanks-Film hier gesprochen. Also Dings und Dongs ist dann Tom und Hanks. Auch mit Regisseur Kenji Kamijama und der Produzentin Philip Boyens zum neuen ersten Herr der Ringe-Animationsfilm.
Die Schlacht der Rohirrim heißt der. Ich sag's nur.
Danke.
Sehr gerne. Ich helfe ja, wo ich kann. Speziell nach deinem Zungenmuskelfaserriss-Fiasko von letzter Woche, nach deinem Versuch, den Filmtitel halbwegs unfallfrei auszusprechen. Ich war, muss ich sagen, mega gespannt. Herr der Ringe als Animationsfilm, aber jetzt nicht irgendwie im Pixar- oder Dreamworks-Stil, sondern ganz klar in der Welt der Animes angesiedelt.
Ja, und damit ganz anders als damals. Was waren das denn noch für Zeiten vor knapp 23, 22 und 21 Jahren? Und dann nochmal 10 Jahre später, das müsst ihr jetzt selber rechnen, als Peter Jackson uns immer pünktlich zur Weihnachtszeit nach Mittelerde mitgenommen hat. Mitten hinein in die Welt der Orks, Gollums, Elben und natürlich Hobbits. Mitten hinein in eine ganz und gar fantastische Filmwelt, ausgezeichnet mit insgesamt über 17 Oscars. Ich
habe dir bis heute nicht wirklich vollständig verziehen, dass du im Gegensatz zu mir schon an den Filmsets in Neuseeland gewesen bist, meine liebe Frau Wollner. Irgendwann komme ich da vielleicht auch nochmal hin.
Es lohnt sich.
Nach diesen insgesamt 17 Oscars und den 6 Filmen, also 3-mal Ringe-Trilogie und dann noch 3-mal Hobbit-Trilogie, war zumindest im Kino erstmal Schluss. Bis jetzt, denn Warner Animation legt jetzt nach mit Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim.
Danke.
Sehr gerne. Produziert von Peter Jacksons engster Vertrauter Philippa Boyens.
Ja, eine Geschichte. Achtung, jetzt wird's noch komplizierter. Im dritten Zeitalter in Mittelerde, 261 Jahre vor den Ereignissen in der Herr der Ringe, die 2 Türme. Und es ist ein Wiedersehen erstmal mit bekannten Orten. Und dieses Herr der Ringe-Gefühl war bei mir eigentlich sofort wieder da, als Miranda Otto als Eowyn beginnt zu erzählen und die Geschichte einordnet. Es ist eine Geschichte vor dem Ringkrieg, eine Geschichte angesiedelt in Edoras, der Hauptstadt Rohans auf Isengard. Es geht um Helms Klamm, die Hornburg, aber es ist eine Geschichte mit neuen Figuren.
Der klügste Zug wäre, sich in unsere Festungen zurückzuziehen, die Leuchtfeuer zu entzünden und Gondor um Hilfe zu bitten.
Der klügste Zug? Du erwartest, dass ich Edoras aufgebe?
Bis wir wieder bei voller Stärke sind.
Die Schlacht der Rohirrim.
Danke.
Gerne. Ist Tolkien in Buchform lediglich 11 Seiten wert gewesen damals. Es ist also wirklich eher eine kleine Nebengeschichte, ein Nebenschauplatz und Handlungsstrang, der schnell überlesen werden könnte. Es ist letzte große Schlacht der Rohirrims.
Danke.
Sehr gerne. Gegen die Dunländer, ausgelöst durch eine kleine Streitigkeit, ein königliches Kräftemessen, könnte man sagen, zwischen Helm Hammerhand, legendärem König der Rohan, und Herausforderer Freka. Das ist eine Auseinandersetzung, die mit dem Tod Frekas endet und das durch einen einzigen Faustschlag von Helm. Jetzt versteht man, warum der mit Nachnamen Hammerhand heißt. Und dem anschließenden Racheschwur von Frekas Sohn Wulf. Ein Schwur, der schließlich in einer großen Belagerung endet, der Schlacht der Dunländer gegen die Rohirrims.
Danke.
Sehr gerne vor den Toren der Hornburgfestung.
Lass uns das zu Ende bringen, Wulf. So wie es begann. Mit dir und mir. Sollte ich dich im Kampf besiegen, dann lässt du mein Volk gehen.
Warum sollte ich mich darauf einlassen? Du hast mir nichts anzubieten.
Du magst eine Krone auf dem Haupt tragen, aber das macht dich lange nicht zu einem König. Du warst zu feige, dich meinem Vater zu stellen. Also stelle dich jetzt mir.
So, und jetzt hat der Film zwei Besonderheiten. Die Besonderheit 1 für das Tolkien-Universum ist, dass es eine Heldin ist, die hier durch die Geschichte führt, nämlich Hera, die eigentlich namenlose Tochter von Helm Hammerhand, die mit all ihrem Mut und ihren strategischen Überlegungen ihr Volk rettet. Und die zweite, das ist, das haben wir schon angesprochen, der Stil. Denn es ist kein Live-Action-Spielfilm mit großer, opulenter Ausstattung, die 17 Oscars bekommen wird, sondern ein Anime und das ganz im japanischen Stil. Also Regisseur Kenji Kamijiyama, der bedient sich bei Tolkien genauso wie bei Kurosawa, wie bei Studio Ghibli und Miyazaki und vereint wirklich einfach die Kriegerkultur Mittelerdes mit der Tradition des japanischen Filmemachens. Also es ist wirklich Tolkien mit der hohen Kunst des Animes. Und es ist ein Film über Krieg, über die Schlacht mit Belagerung im tiefsten Winter. Alter, habe ich gefroren, als ich den gesehen habe.
Es war saukalt.
Es war saukalt und ich war gerade in Stockholm. Ich weiß, was Kälte ist. Es ist aber auch ein Film über die Trümmer des Krieges, ne? Also die Auswirkungen männlicher Machtfantasien und die Folgen und das eben eingebettet in diese visuell atemberaubenden Landschaftsaufnahmen und Kriegsmomente. Und der Regisseur, der hat einfach was Vertrautes genommen und daraus was ganz Eigenes erschaffen, nämlich Mittelerde, so wie wir es noch nie gesehen haben.
Du weißt, Anna, dass ich vielleicht nicht der allergrößte Musical-Film-Experte auf diesem Planeten bin.
Das kommt für mich an dieser Stelle sehr überraschend.
Noch viel weniger bin ich der weltgrößte Anime-Experte auf diesem Planeten. So, ich wollte nur das Downgrade deutlich machen. Ne?
Okay.
Also es gibt noch was unter Musical-Filmen, wo ich mich noch weniger mit auskenne. Und das sind Animes.
Zum Glück wird hier nicht gesungen.
Ja, Gott sei Dank. Das mag vielleicht auch ein klein bisschen der Grund dafür gewesen sein, warum ich gerne an dieser Stelle zugebe, so die ersten 5 bis 10 Minuten im Kino gefremdelt zu haben. Ich musste mich ein bisschen gewöhnen, auch an die Bildabläufe, nenne ich es mal, beim Anime. Du weißt, was ich meine, wenn ich von fast so einem bisschen Ruckeln spreche. Weil uns das natürlich diese Animationsfilme von Pixar und DreamWorks teilweise einfach über die Jahre ausgetrieben haben. Deswegen hatte ich so in den ersten paar Minuten so ein leichtes Gefühl von, warum gucke ich hier einen Zeichentrickfilm aus den 80ern? Allerdings, nachdem ich mich, weil ich nicht besonders Anime-affin bin, dran gewöhnt hatte, nach so den ersten 5 bis 10 Minuten, hat's mich komplett reingesogen. Ich fand die Story toll. Ich finde die Heldin toll, die wir sehen. Ich finde die Konflikte toll, die erzählt werden. Und was mich natürlich dann als Herr der Ringe Trilogie, Original-Trilogie-Fan sehr gefreut hat, ist, und das ist jetzt kein Spoiler, ne, wir haben das schon gesagt, wie der König heißt, Helm Hammerhand, dass quasi dieser Film uns so ein bisschen erklärt, warum es im zweiten Teil von Herr der Ringe, die zwei Türme, diese berühmte Schlacht um Helms Klamm gibt. So, das ist halt benannt nach diesem König, der hier in diesem Film mit relativ harter Hand regiert. Also insofern, ich habe einen Augenblick gebraucht, um reinzukommen, dann war ich drin und würde mir fast wünschen, dass das Team weitermacht. Ich könnte durchaus mehr von dieser Art Herr-der-Ringe-Film vertragen, ganz ehrlich.
Ich bin total sowas von bei dir. Ich fand einfach diese visuelle Wucht, die der Film hatte.
Ja.
Erstmal natürlich diese Helden, die ich ganz, ganz toll fand. Und dieses Bedrohliche, dieses Eingesperrte und auch trotzdem, obwohl es animiert ist, diese Orte wieder zu erkennen. Das war wirklich wie so ein Nachhausekommen, nur halt eben ein bisschen früher. Und ich habe auch die große Hoffnung, dass die in dem Stil einfach weitermachen. Denn mit dieser Amazon-Serie habe ich bis zum Schluss extrem gefremdelt, die es ja auch gab zwischendurch.
Ganz genau, die habe ich auch versucht, aber Ringe der Macht, ich bin nie wirklich reingekommen, die hieß doch so, oder?
Bestimmt.
Bringe ich was durcheinander, ich glaube, die hieß Ringe der Macht.
Die hieß so.
Nichtsdestotrotz, Ich weiß nicht, ob sie dir schon irgendwas drüber verraten hat, ob es möglicherweise weitergehen könnte mit Anime-Herr-der-Ringe-Filmen, aber du hast gesprochen mit Philippa Boyens, die wir schon erwähnt hatten. Die kennt sich natürlich aus im Herr-der-Ringe-Universum. Sie ist enge Vertraute von Peter Jackson, Produzentin und Co-Autorin der Trilogie gewesen.
Ja, ich habe mit ihr gesprochen und auch mit dem Regisseur, mit dem allerdings sie auf Japanisch mit englischer Übersetzerin. Das will ich euch, um ehrlich zu sein, einfach ersparen von und nicht, weil es nicht interessant war, sondern einfach des Language-Huddels geschuldet. Und von Philippa Boyens wollte ich erstmal wissen, wie es war für sie, nach all der Zeit nach Mittelerde zurückzukommen.
It felt kind of natural, to be honest with you. It felt incredibly familiar. So I felt comfortable about returning to Middle-Earth. What I had to learn about actually was anime. You know, and the process of making a film in anime, that was the bigger challenge.
We've seen Tolkien's Middle Earth in animated form before, but this is the first time that we see it and transformed into Japanese anime. Why did you choose to go that brilliant way?
We had struggled actually because Warner Brothers had approached us about doing an animated film. I think it was 2019, and you know, it was an interesting idea. We certainly weren't at that stage up for going back into a live action a film. So animation sounded really interesting, but it's easier said than done because then you have to think, well, what form of animation? And then you have to think, okay, and which story? It was actually one of the Warner Brothers executives, Sam Register, who kind of, I think he didn't expect us to embrace it as quickly as we did, but he was the one who said, can I suggest anime? And the interesting thing there is that, you know, all huge fans of, you know, for example, the brilliance of Miyazaki's films and Studio Ghibli, that became actually really interesting. And it was like, oh, wow, that's different. And that was actually, funnily enough, something we were looking for. Also, as soon as they said anime, this story popped into my mind. I literally got off the phone, ran and dug out, finding my book, looking up and seeing if what I remembered was right, you know. And I thought, is there enough story there? And as soon as I reread it, I thought, gosh, yeah, there is enough story there. Because why I thought of the Rohirrim was because I sort of felt like that warrior culture would work so well within the great traditions of Japanese filmmaking. Not just the warrior culture, but also this is a story that deals with the wreckage of war. Not just war, but the wreckage of war and the aftermath. And again, that sort of felt like it was resonating for me in terms of, yeah, those Japanese, great Japanese filmmakers, not just anime filmmakers, but people like Kurosawa, for example.
When we just talk about the story, what I really liked about it, that it's not, again, male against male fighting, but having this female-centered story, and it totally makes absolutely sense that there is a heroine. How important was it for you to have it female-focused, which is pretty rare in the Tolkien universe?
Yeah, it is. She comes from the tradition of one of his great characters, Eowyn, for sure. But you're right. I think this is the first time where, you know, the central focus, and you're kind of receiving the story through a female character, for sure. Can I tell you, though, truthfully, honestly, it wasn't a deliberate choice to choose a woman. It was actually, she's the more interesting character in the story on a lot of different levels. You know, the conflict starts with her. It revolves around her. You know, this powerful lord steps forward and says, she should marry my son. And her father, you know, turns around and said, I will choose who she marries. And you begin to think, wow, so she's at the heart of this conflict that explodes. How does she feel about it? You know, and it was interesting that you have a character that starts with absolutely no agency. And yet she's been given a lot of freedom growing up. And then, you know, the actual circumstances of her life, which would probably inevitably end with her having to leave her homeland and go off and marry a Gondorian prince, for example. That was really interesting. You know, you're immediately creating a really interesting character to view this story through.
Coming back to the style, how difficult is it to actually keep the balance of the spirit of the Jackson films, the previous films, live yeah. action films, which have still a huge fan base,
yeah.
and the balance of the Tolkien universe, which is something special as well, am creating something new.
I was worried, can I be honest with you, Anna? I was actually worried it was going to be feel too repetitious, you know, because here we are, we're back at the Hornburg and we're under siege again. And I always had that in my mind, even though I loved the story, I thought, have we seen this before? You know? And what I came to understand, especially working with Kenji Kamiyama, is he was going to embrace the fact that there was a familiarity to this, and then he was going to make it his own, which is actually exactly what Peter Jackson wanted. He wanted a director who could do that. So, yes, you've seen the Hornburg before, but you haven't seen it in that frozen landscape, that bitter frozen landscape that Kenji Kamiyama creates, you know, set against the long winter. You know, you have seen Edoras before, but you haven't seen the wreckage of Edoras. I particularly love that shot, you know, when Wolf walks down the hall and the great hall of Medjugorje is it's like a skeleton of what it once was, and the snow is softly falling. It's beautiful shot. So what I'm saying is, yeah, Kenji took that those familiar landscapes and he truly did make them his own. And I think that is the mark of a truly masterful director.
It's sort of like the Peter Jackson trilogy is like 20 something years old, and in filmmaking, a lot of changed over the last decades. And having now like the animation sort of a genre without any limits, any boundaries, was it easier or more difficult because you have to choose wisely what to show and what not to show in a way?
No, you're 100% right. You don't get to reshoot anything in animation, you know. No, you really need to understand exactly the story that you're telling. You need to understand those characters. You need to really understand why you're telling the story as well. I think the beautiful thing about anime, is I've sort of called it a dance because, yeah, you can't push in, for example, and do a close-up on the eyes. They're not necessarily going to tell you the same thing that an actor can do with a live action. But what it can do is it is about how the camera moves. It is about the way in which the director frames his shots and you know the groupings and the way the characters actually move within the scenes are carrying so much of what you would call the performance. It became really, really fascinating and interesting to watch and see how he did that.
Der Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim.
Danke.
Sehr gerne ist ab Donnerstag im Kino.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, liebe Kinder, gebt fein acht. Wir haben euch was mitgebracht. Es ist nur so ein Gefühl.
Was fühl ich in mir, weiß ich, was das ist. Grauen, einfach Grauen und Entsetzen.
Dieses Grauen und Entsetzen hat einen Namen, und zwar Wicked.
Ja, wir müssen das ein bisschen für euch einsortieren, denn diese ganze Wicked-Geschichte ist in etwa so kompliziert, als würde man beim Herrn der Ringe mitten in die Rückkehr des Königs anfangen zu lesen oder bei Harry Potter mitten in der Halbblutprinz. Da würde man ohne Vorkenntnisse auch nichts raffen.
Wicked vorangegangen ist die Geschichte der Zauberer von Oz. Dieses weltberühmte Kinderbuch von L. Frank Baum aus dem Jahr 1900 ist dann nochmal ebenfalls weltberühmt verfilmt worden, 1939 mit Judy Garland als Dorothy, Somewhere Over the Rainbow, die meisten werden es kennen. Es ist ein Film gewesen, der ihrem Aufwachsen als Kinderstar damals in etwa genauso gut getan hat wie Kevin allein zu Hause gut für Macaulay Culkin war. Ich sag mal, die beiden teilen eine sehr ähnlich bedauernswerte Drogen- und Alkoholstory miteinander.
Ja, also Der Zauberer von Oz, Buch von L. Frank Baum, 1900, Verfilmung mit Judy Garland, 1939. Im Original Buch und Film gibt's auch schon zwei Hexen, Glinda, die gute Hexe des Nordens, und Almira, die böse Hexe des Westens.
So, und diese beiden Hexen hat sich dann in den 1990er Jahren, also viel später erst, der Autor Gregory Maguire vorgeknöpft. Glinda hat ihren Namen behalten. Aus Almira wurde jetzt für die neue Geschichte Elphaba, ein Synonym der Initialen L, F und B, ne, sind also die Initialen von Zauberer von Oz, Autor L. Frank Baum. Kleiner Funfact für die nächste Kneipenklugscheißerei.
Ja, noch einer hinten dran, dieses Buch Wicked, quasi ein Spin-off, das Gregory Maguire aus den beiden Zauberer von Oz-Hexen gemacht hat, ist anders als Der Zauberer selbst gar kein Kinderbuch. Es ist eine Auseinandersetzung mit politisch-gesellschaftlicher, ethischer Doppelmoral. Es geht um Andersartigkeit, um Außenseitertum, um üble Nachrede, Rufmord, letzten Endes sogar, wie wir heute sagen, um Cancel Culture.
Hier in Wicked wird das deutlich gemacht. Ihr alle habt vermutlich das ein oder andere der gefühlt Millionen von Filmplakaten gesehen, die gerade überall hängen. Deutlich gemacht an der grünen Hautfarbe von Hexe Elphaba, die an der Hexenschule Gliss, an der sie auch Glinda kennenlernt, dadurch zur Außenseiterin und zur Bösen, könnte man sagen, überhaupt erst gemacht wird.
Du bist grün.
Das stimmt.
Willkommen, Neuzugänge an der Universität Gliss.
Miss Elphaba.
Sie teilen sich ein Zimmer mit Miss Galinda.
Oh, ich hab dir da etwas Platz gelassen.
Findest du das wirklich fair?
Ganz und gar nicht. Mir wurde eine Privatsuite versprochen. Aber danke, dass du fragst.
Das sind zwar alles nur Ausschnitte aus dem Trailer, was anderes haben wir nicht gekriegt vom Verleih, aber trotzdem hört ihr den Unterton durch. Das passt so gar nicht zu dem, was wir euch gerade über das Buch erzählt haben, denn sowohl schon die Musical-Adaption von Wicked von 2003 als auch jetzt der Musical-Kinofilm Teil 1 haben aus der gesamten Story viel mehr Komödie gemacht, als es der Ursprungsroman war. Selbst der mächtige Zauberer im Hintergrund der Story ist mehr Abziehbild von Böse als wirklich Böse.
Um Zusammenhalt im Volk zu erzeugen, benötigt man einen richtig guten Feind.
Ja, und damit landen wir dann schließlich bei
Grauen, einfach Grauen und Entsetzen.
Ich wollte diesen Film mögen, vor allem, weil er ja auch, man zugeballert wurde mit Werbung, mit Interviewausschnitten, mit Pink, mit Grün. Wir waren auf diesem Influencer-Event, weil es auch keine reguläre Pressevorführung in dem Sinne gab, in dem man sogar sich Glitzerperlen übers Popcorn machen konnte. Das hat natürlich mit dem Film erstmal alles gar nichts zu tun. Ich bin Musicals gegenüber durchaus positiver eingestimmt als du. Und deswegen hatte ich mich auf den Abend und den Film wirklich tatsächlich gefreut. Und dann habe ich in den ersten Minuten des Films schon gedacht, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Und das, was da gewaltig schief war, das war tatsächlich die deutsche Synchro. Denn die ist aus der Hölle.
Ja.
Die ist sowas von asynchron. Also nur, um euch das mal kurz zu beschreiben. Ja, Ariana Grande, die ja die gute Hexe spielt, also Glinda, die kommt am Anfang des Films in einer Seifenblase angeflogen, piekt diese Seifenblase auf, geht eine Treppe runter und fängt an zu singen. Man sieht, es bewegen sich ihr Mund und sie bewegt sich wie auch alle anderen rhythmisch zur Musik. Ungefähr 10 Sekunden später fängt dann auch die deutsche Fassung an zu singen. Und da passt einfach nichts zusammen. Ich habe wirklich den ganzen Film immer da gesessen und gedacht, haben die die Tonspur zu spät abgespielt? Und das hat alles, also das hat mir den Film wirklich einfach kaputt gemacht. Ariana Grande dann auch noch, also frei von irgendeiner Art von Schauspieltalent. Es wird gerade gemunkelt, die ist ja für den Golden Globe nominiert, dass sie auch für den Oscar nominiert wird. Bitte, bitte nicht.
Für ich hab diese riesen, Rolle?
Nicht für diese Rolle. Ich habe auch ein großes Problem damit, weil sie soll ja Sympathieträgerin der ganzen Geschichte sein. Ne? Mhm. Die gute Hexe. Und die ist so bitchy und arrogant.
Total.
Und unsympathisch, dass ich wirklich so dachte, ey Mädel, geh doch einfach aus diesem Film raus und überlass Cynthia Erivo das Feld, die als böse Hexe wirklich einen ganz fantastischen Job macht.
Absolut.
Und dann hört der Film auch noch einfach in der Mitte auf, weil man aus diesem 2 Stunden Musical einen 2x2 Stunden, 2,5 Stunden Film gemacht hat. Wir werden nächstes Jahr den 2. Teil davon bekommen. Und das Ganze, du hast das wunderbar zusammengefasst und da übergebe ich jetzt gerne in der Kritik an dich auch noch, wie das aussieht.
Ja, ich möchte an so vieles anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Das, was du über Ariana Grande sagst, ist exakt einer meiner Hauptpunkte gewesen. Diese gute Hexennummer geht überhaupt gar nicht auf, weil du von vornherein das Gefühl hast, dir steht so die klassisch blonde Cheerleader-Queen aus so einem amerikanischen Highschool-Film oder Highschool-Musical gegenüber, auch mit den entsprechenden Freundinnen, wo du weißt, das sind die, die werden definitiv die Außenseiterin mobben. Also mal abgesehen davon, dass diese ganze Nummer völlig durchschaubar ist, ab der ersten Minute schon, fand ich es auch vom Ton her viel zu überdreht. Also diese von uns angesprochene Originalstory aus dem Buch, die wäre viel mehr 2024 gewesen, an den Themen unserer Zeit als dieses überzogene und auch völlig verharmlosende Sing-Rumgehopse einer eigentlich ernsten Geschichte. Und Ariana Grande, ja, die ist eine Mega-Sängerin, aber sie ist, wie du gesagt hast, eine wirklich unterdurchschnittliche Schauspielerin. Cynthia Erivo, ein ganz anderes Paket, aber in genau der Version, in der wir es gesehen haben, wovor ich alle von euch wirklich warnen möchte, nämlich Deutsch-Deutsch, das ist die Version, wo sowohl das Gesprochene als auch das Gesungene übersetzt und auch übersetzt von anderen Sängerinnen eingesungen wurde, das ist aus der Hölle. Es gibt, habe ich mittlerweile, weiß nicht, ob du das wusstest, Anna, es gibt eine Version, die Sprache auf Deutsch overvoiced, aber die Songs im Original belassen. Die Version gibt's auch noch, von der wusste ich nichts. Und es gibt natürlich die Originalversion, wo einfach alles auf Englisch ist. Also vielleicht, wenn überhaupt, versucht ihr es damit. Aber am schlimmsten am ganzen Film fand ich, dass ich das Gefühl hatte, ich sehe hier nur geklaute Elemente. Ich sehe ein bisschen Highschool Musical. Ich sehe eine Menge Harry Potter an dieser Hexenschule, an der sie da sind. Dann, weil es dann auch einfach sprechende Tiere gibt, die als Lehrer fungieren, war ich plötzlich in der Schule der magischen Tiere. Also ich sehe da auch in dieser ganzen Verfilmung null eigenen Signature-Style. Und leider mein Killer-Argument, wie so oft, möchte da niemand mit langweilen, aber ja, macht bitte Musical-Filme. Aber dann schreibt verdammt nochmal auch Songs, die mich umhauen. Es gibt genug Beispiele. Von Dschungelbuch über König der Löwen, Die Eiskönigin, gerade drüber gesprochen, Vaiana, also der erste Teil, La La Land, mal was ganz anderes. Es gibt ja genug, die ich auch wirklich liebe, und zwar, weil mich die Songs umhauen. Die Songs hier aber, und selbst wenn die aus dem Original-Musical sind und deshalb genauso übernommen werden mussten, im Film wirken sie, finde ich, allesamt schwach und wurden daher auch nicht ohne Grund, denke ich mal, mit viel Soundeffekten aufgepimpt. Also selbst wenn mich einer einladen würde, ich würde kein zweites Mal reingehen.
Ich würde ein zweites Mal reingehen, aber dann wirklich nur in die englische ja, Version, ja, ohne Untertitel, ohne alles. Und dann, glaube ich, sieht man einen ganz anderen Film. Und das vielleicht ist mal wieder ein Beispiel dafür, dass sich der Verleih keinen Gefallen getan hat, uns hier die deutsche Synchro zu präsentieren.
Da magst du recht haben, dass es wirklich noch mal deutlich aufwerten würde. Ich bräuchte es nicht noch mal zu überprüfen. Ich habe mich kurz gefragt, ob wir eigentlich noch die Green-Facing-Pandora-Box hier aufmachen müssen. Erinnerst du dich an den Aufschrei damals, als Will Smith einen blauen Genie in Aladdin spielte?
Ja.
Wie kann der sich als schwarzer Schauspieler blau anmalen lassen? Da war von Blue-Facing die Rede, hier bei Cynthia Erivo. Ich weiß nicht, gab's den Aufschrei schon, dass die komplett grün angemalt ist? Oder?
Nein, den gab's noch nicht.
Ja, gab's noch nicht. Okay, wir warten das mal ab, ob da noch irgendwas kommt. So oder so hopsen wir von dort nun zu einer Art schon Jubiläum im Kino, oder?
Ja.
Ja, vor 30 Jahren ist es mittlerweile auch schon her, haben nämlich Tom Hanks, Robin Wright und Regisseur Robert Zemeckis einen echten Klassiker erschaffen, denn vor 30 Jahren kam Forrest Gump in die Kinos. Jetzt haben die drei wieder gemeinsam einen Film gemacht, einen Film, in dem Alter eine Rolle spielt, vor allem die Zeit, die vergeht, wenn und während man älter wird. Der Film hier, um den geht's, der basiert auf einer Graphic Novel, die du, Streber Anna, sogar mal gelesen hast.
Ja, es ist tatsächlich, muss ich an dieser Stelle ein bisschen ausholen. Und wenn ihr noch ein Geschenk für Weihnachten sucht, für kluge, belesene Menschen wie mich, dann ist die Graphic Novel von Richard Maguire wirklich eine sehr gute Geschenkidee, denn jede Seite zeigt den gleichen Ausschnitt. Das wird wichtig, weil auch im Film die Kamera immer den gleichen Ausschnitt zeigt und auf der Stelle stehen bleibt, allerdings in verschiedenen Zeiten. Aber jetzt nicht so Sommer, Herbst, Winter, Frühling, sondern vor 3 Millionen Jahren und vor 3 Jahren und alles, was dazwischen liegt. Also von den Dinosauriern bis in die Gegenwart, also mehr oder weniger die Evolution in einer Einstellung und eben wild durcheinander.
Entschuldige die leicht kritisch anmutende Frage, aber wie zum Teufel ist das hier filmisch umgesetzt?
Genau so, also sehr assoziativ, wirklich mit Dinos, da musste ich auch kurz an Terrence Malick denken.
Sofort, dann gibt's, Tree of Life, ja, habe ich gerade gedacht.
Genau, dann gibt es auch zwei Indigene, die sich ineinander verlieben. Es gibt eine Suffragette, die in einer Ehe festhängt, aus der sie nicht rauskommt. Es gibt einen Erfinder, Ehepaar. Es sind also mehrere Geschichten als rote Fäden und es gibt einen hauptroten Faden, eine Hauptgeschichte. Und das ist eine Babyboomer-Geschichte ausgehend von einem Bild in der Graphic Novel. Da ist ein Ausschnitt, wo ein mittelalter Mann seinen Vater pflegt und beide gemeinsam auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer sitzen.
Und da kommt jetzt wie aus dem Nichts Tom Hanks als alter weißer Mann ins Spiel?
Nein, da kommt Paul Bettany als alter weißer Mann ins Spiel und Tom Hanks als sein Sohn. Oh. Denn Hanks und Robin Wright, die spielen Richard und Margaret und wir lernen sie kennen tatsächlich als Highschool-Sweethearts mit zarten 17. Er angehender Künstler, sie Cheerleaderin und das erste Mal bei ihm zu Hause.
Hey Leute, ich möchte euch jemanden vorstellen. Elizabeth, Jimmy, das ist Margaret.
Hi ihr zwei.
Hi Margaret.
Furzgissen, so ein Idiot.
Ist das hey, süß.
Das ist Margaret.
Freut mich sehr, Margaret.
Mich ebenfalls, Mr. Young.
Das sind wirklich, also Richard und Margaret, so die typischen, aus der typischen Babyboomer-Generation, hier noch Highschool-Sweethearts mit Plänen im Leben.
Was sind deine Pläne für nach der Highschool, Margaret?
Ich würde gern studieren, um vielleicht Rechtsanwältin zu werden.
Rechtsanwältin?
Aha. Sie wäre eine gute Anwältin. Sie kann sehr überzeugend sein.
Was ist falsch dran, Hausfrau zu sein?
Wenn du dir etwas vorgenommen hast, warte nicht.
Moment, ich erhebe ganz kurz Einspruch. Tom Hanks und Robin Wright sind beide mittlerweile einigermaßen weit entfernt vom Highschool-Alter, selbst für einen amerikanischen Bildungsanspruch.
Ja, das stimmt. Sie spielen sich aber trotzdem komplett durch von 17 bis 67, denn Schwangerschaft und eine Hochzeit später ziehen sie in sein Elternhaus, leben mit der ganzen Familie unter einem Dach und während die Jahre und Jahrzehnte an ihnen vorbeiziehen, sehen wir im Hintergrund, wie sich die Einrichtungsgegenstände verändern, wie die elektronischen Geräte im Hintergrund anders werden, wie die Klamotten anders werden, die Tapete an der Wand und irgendwann sehen wir dann auch ihre Falten im Gesicht.
Richard sagt dauernd, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Wobei Richard ständig Sachen sagt, die eigentlich offensichtlich sind.
Natürlich, ja.
Und jedenfalls habe ich mich dadurch daran erinnert, wie ich mit 30 gedacht habe, also 50, das ist noch so weit weg. Da muss ich noch gar nicht drüber nachdenken. Und dann habe ich nur kurz geblinzelt und ich bin 50, ist doch verrückt.
Die Zeit vergeht wie im Flug.
Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte mehr aus meinen Jahren gemacht.
Ja, Vergänglichkeit, Altern, Leben. Wer kennt's nicht?
Ich frage vorsichtig, wie haben Sie es gemacht, Tom Hanks auf 17 zu kriegen? Ich meine, ich befürchte ja.
Ja, es wird creepy mit KI, also mit künstlicher Intelligenz. Zemeckis hat Tom Hanks ja schon mal digitalisiert. Da hat er mächtig auf den Deckel bekommen mit dem Polarexpress. Ehrlicherweise sah das ja auch ziemlich scheiße aus. Und hier ist es ein bisschen cringe, gerade am Anfang. Es dauert schon ein bisschen, bis man sich an das Spiel mit dem Alter von Tom Hanks und Robin Wright gewöhnt. Aber der ganze Film hat sowas Artifizielles, weil die Bilder einfach so tableauartig sind. Ne? Wie bei einem Puzzle ploppen immer neue Bildfragmente auf, die eine statische Einstellung überlappt die andere. In der Graphic Novel sind es einzelne Seiten, die in der Zeit springen. Bei Zemeckis ist es die ganze Geschichte. Mhm. Das ist wirklich fast schon meditativ von der Herangehensweise her. Und ja, mehr Filmcollage als dramatisches Moment mit Handlungen, ein Experiment, auf das man sich wirklich assoziativ einlassen muss, damit es gelingt.
Das klingt so nach, ich weiß nicht, 2,5 oder 1,5 Daumen nach oben.
Also dadurch, dass ich die Graphic Novel kenne, konnte ich tatsächlich was damit anfangen. Aber in Amerika hat der Film schon tierisch auf den Deckel bekommen. Aber ich glaube einfach von all denen, die reingegangen sind und dachten, hey, Robert Zemeckis, ja. Tom Hanks und Robin Wright, hier kommt Forrest Gump 2.
Naja, wahrscheinlich. Mit Tom Hanks hast du dazu gezoomt, diesem wahnsinnig charmanten, eigentlich immer extrem freundlichen, tollen Menschen. Er ist ja schon so ein bisschen der ewig jung gebliebene, trotz seiner mittlerweile eigenen 68 Jahre, die er alt ist. Wie alt sah er durch den Screen aus?
Solide Mitte 60. Mhm. Er hat noch 2 Jahre bis zum runden Geburtstag. Ah. Und Shame, der immer im Gespräch ist, meinte er, das Alter spielt für ihn eigentlich auch gar keine Rolle, aber dass er immer weniger Zeit für Dinge hat oder für Dinge zu tun hat, das nervt ihn schon.
It doesn't scare me, but it sure as hell is the truth. Ain't it though? Look, here's one of the things you find out when you get a little bit older. Time is finite, you know? Remember when you were a kid and it seemed like a day lasted forever and the summertime seemed to be 3 years long? It doesn't seem that way anymore. I wake up in the morning now. Hopefully I get up about 5:30, 6 o'clock. Because I know the day is only 24 hours long. And still, when I go to bed, at night. I think, I'm not sure I got done everything. I'm not sure I thought everything I wanted to think. I'm not sure I said everything I wanted to say today. Did I read enough? Did I create enough? Did I share enough with the people that I love? Time is running out for a guy like me. Hey, I'm 68 years old. I'm on what they call the back nine. You know, I only got nine holes. I don't play golf, but you know what I'm talking about. Hey, what is it? It's, you know, both halves are only 45 minutes long. And guess what? I'm at minute 86 now. So I don't have a lot of time left in order to run up and down the field and do what I want to do. I'm not afraid of the fact that it's running out, but I am very, very, very much aware of this thing does not go on forever.
Ja, auch ein Tom Hanks ist sterblich und das weiß er.
Aber wie war das denn bei den Dreharbeiten oder jetzt auch später für ihn, sich selbst nochmal in so jung zu sehen?
Es war schon cringe, aber nicht so schlimm wie befürchtet, denn er steckt ja trotzdem jede Menge Arbeit drin.
Well, we knew that it was coming down the pike, you know? We knew that this supercomputer was going to do all the work of 6 months of post-production in a nanosecond. So we shot the scenes at Pinewood, and then we could look at them immediately with the de-aging process there. So we saw what we looked at 17 and 22. It wasn't, you know, complete. It wasn't absolute camera ready, but it was very convincing. And on one hand, it's shocking because, you know, there we are, 50 years removed from the way we look. And also the way we stand, the way we speak, the way we move. And on one hand, it was like really cool for about a minute and a half. But then all we ended up was seeing the work that we had to do. We weren't looking at home movies of ourselves to, you know, to walk down the reverie of times. We were looking at in real time the work that was expected of us. And it's amazing how both of us became very technical right off the bat. I need to have better posture. You have to get off the couch a little bit faster than you did. We have eyes that know too much. We have to figure out a way in order to remove that jaded life quality from them. We have to speak faster. We got down to it that quickly. And I don't think we would not have been, I think, as sure as ourselves had we not had that accurate playback. Because there is a huge difference between 2 minutes of a scene that plays well and 2 minutes and 30 seconds of a scene that is too long, too fat, and not accurate. So we turned it into a physical and advantage because, hey, man, once we've got it done, even if it takes 42 takes in order to get there, we walked away. That was the movie and we weren't going to have another chance to go back and correct it.
Du hast es eben angesprochen, er ist mit Zemeckis und dem Polar Express schon mal ein bisschen sehr auf die Schnauze geflogen, vorsichtig formuliert, vollständig entgleist mit fünffachem Überschlag. Hatte er irgendwie Angst, dass sich die Geschichte wiederholen könnte?
Also ich glaube, sie sind davon ausgegangen, dass sie zerrissen werden. Und ich finde ja auch, um ehrlich zu sein, dass der Film anstrengend ist, wenn du dich nicht drauf einlässt. Aber er war von diesem Experiment einfach zu sehr angefixt, um Nein zu sagen.
We were very impacted by Richard Maguire's graphic novel. That took me. It took me a couple of attempts to get it, to figure out what he was doing in that. Because the very first conversation I had with Bob about being able to tell the story from just a locked off tableau cinematic POV. He said, well, you should take a look at this thing because I've been playing around with this. Then along with that came the specifics of how to get to all these ages. The truth is, we could have made this movie the way anybody makes this movie. You know, we could have close-ups and we could have gone to on location. We could have had, you know, all the coverage and the masters. We could have done it with regular makeup in order to get there and, you know, and change it all later on in post. But because this perspective existed, Bob as a filmmaker said this, Bob thinks this is the best way to examine this theme. By having time, if that makes sense, be the only thing that moves on screen. Space does not. We are locked off in this interval. So the effect of time on this space becomes this manifestation of the effect of time on these characters. There's folks that exist hundreds of years ago. They did not know they were living in the past. They were living in their own present. For myself and Robin and Paul and Kelly, when we were working, we were not talking about the past. We were talking about the present. Bob's sensibility of examining the impermanence of life, and I think Eric Roth's wanting to examine the speed with which life goes by. For us actors, those were removed because we had to deal with just the present. And so we had to experience and practice our presence in the present. And in some ways, that's what we have to do as actors anyway. So on one hand, incredibly challenging, right? But in another hand, liberating, because we just had to be there then and there. And a lot of times you make a movie that, you're in a scene that takes up 2 minutes of movie time, but you end up shooting it a day and a half with all the coverage and, all the angles that you have to get and all the lighting stuff. Once we got these scenes, we walked away and we were finished with them, and we had to just go on and get 10 years older and come back the next day and be that version of the presence.
Ja, sorry für die langen Antworten von ihm. Fun Fact, wir waren eine Zehnergruppe und es haben genau 3 Leute eine Frage stellen können.
Warst du alle 3 Leute?
Nein, ich war ich war einer von den 3.
Oh ja, okay. Tom Hanks und Robin Wright zwischen 17 und 67, ich glaube zum ersten Mal wieder auf der Leinwand vereint seit Forrest Gump.
Korrekt.
Gibt es ab dieser Woche, ab Donnerstag im Kino mit hier. Könnt ihr euch angucken.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, der feine Herr Westerholt hat auch noch was aus dem Kino.
Nein.
Noch zum Abschluss was Kleines aus dem Kino mitgebracht.
Ja und nein, aber ehrlich gesagt mehr Nein als Ja. Habe ich mir jetzt aber auch erst im Laufe der Aufzeichnung überlegt, um ganz ehrlich zu sein. Also ja, ich habe mir noch Rich Flew angeguckt, einen Kinofilm, der jetzt auch ab Donnerstag draußen ist, in dem es eine neue, sehr tödliche Art, ja schon Art Virusgrippe gibt, die aber nur die Reichsten der Reichen befällt.
Apropos, hast du gehört, dass Pearson tot ist?
Wie jetzt, Jeffrey Pearson?
Jeffrey, bist du seine Nanny? Aber ja, erst Pavitt und jetzt noch unser Herzchen, Jeffrey.
Das könnte für Unruhe sorgen.
Und schon sind 2 Steine weniger im Jenga-Turm.
Ja, es heißt Eisberg voraus im Machtgefüge der Welt, und mein Vater ist nur damit beschäftigt, mit seinem Zauberschwanz rumzufuchteln und Aschenputtel auf den Ball zu schicken.
Ja, in der Tat, denn es sterben zuerst die Multimilliardäre, dann die Milliardäre, als die tot sind, dann die Multimillionäre und immer so weiter, halt immer nur die jeweils Reichsten der Gesellschaft, weshalb die jetzt auch alle sehr bizarr versuchen, ihren ganzen Reichtum irgendwie loszuwerden, zu verschenken oder zu verschrotten, um dann in Hütten in irgendwelchen Slums zu leben, um halt, ne, also quasi dieser Grippe, dieser tödlichen zu entkommen. Während aber die Armen, die das natürlich immer mehr raffen, was abgeht, ja komischerweise bald keinen Bock mehr haben, irgendwelche Yachten und Goldbarren geschenkt zu kriegen.
Und?
Ja, weil ich drin war, wäre die Kurzversion, braucht ihr das jetzt nicht mehr zu machen, denn ich fand die erste Hälfte des Films, die ist schon wirklich, ja, eine echt schön groteske, dystopische Utopie oder meinetwegen auch eine sehr schön utopische, groteske Dystopie mit dieser Situation, in der wir einfach landen und dann das auch so hinnehmen, dass das so ist, dass es ein Virus ist, der halt nur die Reichsten befällt. Das schluckt man irgendwie, denn es ist einfach so herrlich absurd. Nur in Hälfte 2 des Films driftet das Ganze dann ab in so eine wirklich sehr viel zu seriös gemeinte Gesellschaftskritik, die sich selbst auch viel zu ernst nimmt und auch so einen Ton anschlägt plötzlich. Also ich sag mal, dagegen klingt der Papst regelrecht flapsig. Können wir also einen Strich drunter machen, erste Hälfte gut, danach könnte man ausmachen. Insofern müsst ihr jetzt am Donnerstag nicht unbedingt reingehen. Stattdessen...
Aha, du willst noch was anderes reinmogeln,
das,
du Schuft.
Das will ich, das muss ich und das werde ich auch, denn unser lieber eine Stunde Filmfreund Happe Kerkeling, den wir dieses Jahr zu diesem wundervollen Talk bei uns getroffen haben, ist am Montag diese Woche ja 60 geworden.
Ja, herzlichen Glückwunsch, lieber Habe.
Und Uchts. Genau aus diesem Grund gibt es in der ARD-Mediathek eine wirklich ganz, ja, wunder- und liebevoll gemachte Hommage an Habe zum runden Geburtstag. Die heißt Habe Kerkeling, total normal.
wie seine legendäre Fernsehsendung von 1989 bis 1991.
Bitte, das wäre mein Abschlusswunsch für diese Folge von heute. Bitte guckt euch diese 90 Minuten über das hier jetzt vor allem berufliche Leben von Harper an. Wer das Privatleben dann doch erkennen lernen möchte, kann sich sehr gerne Der Junge muss an die frische Luft angucken. Hier geht's um so ein berufliches Sum-up von frühesten Auftritten mit gerade mal 18. Und da ist natürlich dann auch meine forever Lieblings-Harpe-Kerkel Figur Honeyline dabei.
Wenn die Mami mir fragt, soll ich dir Popo vollhauen oder willst in den Keller, da gehe ich immer in den Keller, weil da ist gar nicht so schlimm und da sind so viele gelustige Sachen. Das sind... Einmal habe ich eine Flasche offen gemacht mit ganz viel Vanillepudding drin gefunden. Aber der war, glaube ich, schlecht, weil der so gebrannt hat im Bauch.
Es sind die Figuren, die er in seinem 40-jährigen Show- und Komikerleben alle gespielt hat. Es sind Ausschnitte aus den besten Sendungen dabei, von Hurz über diesen Ripoli-Auftritt als finnische Chaosband bei Viva bis natürlich zum Königin Beatrix-Prank. Also dieser Typ, dieser Harpe Kerkeling, finde ich, ist einfach so ein großer, so ein toller, so ein warmherziger, charmanter, natürlich auch witziger, aber vor allem auch genialer und grenzenlos talentierter Künstler.
Und toller Gesprächspartner, wenn ihr euch da gerne nochmal die eine Stunde Film vom 20. März anhören wollt. Da ist nämlich unser Talk mit ihm zum Kinostart von Kung Fu Panda 4 drin.
Das lohnt sich allerdings auch, da hast du recht. Und dann bitte, wie gesagt, guckt euch Harpe Kerkeling total normal in der ARD Mediathek an. Diese 90 Minuten Doku, dazu habt ihr jetzt noch Zeit bis Anfang März nächsten Jahres. Außerdem gibt es da auch gerade quasi die gesammelten Harpe Kerkeling Filme. Kein Pardon, der berühmteste von allen, den gibt es leider nur noch bis diesen Donnerstag, also je nachdem, wann ihr uns hört, gemeint ist der 12. Dezember, da müsstet ihr schnell sein. Die anderen Filme gibt es deutlich länger noch zum Streamen. Es gibt viele Ausschnitte aus dem bunten, tollen Leben, dieses bunten, tollen, schönen menschlichen Wesens. Kunst kommt von Können, fällt mir da ein, hat mal ein schlauer Mensch gesagt. Und bei Harpe stimmt es wie bei wirklich wenigen anderen.
Es gibt einen Schalter bei mir im Kopf, den kann ich sehr schnell umlegen. Und das ist der Dialekt- und Sprachenschalter. Alle anderen Schalter sind eher verlangsamt. Aber der geht flott.
Wenn du quasi von Stuttgart rüberfährst und du fährst quasi rüber von Böblingen und dann geht's ganz leicht ins Fränkische rein, bis du irgendwann zu Rodenburg ob der Tauber. Dann wird's bei Würzburg, wird's ein bisschen fränkischer und dann kannst du wieder Richtung Süden von bis in Bayern. Und du klingst halt ganz anders, gell? Da verstehst du beinahe gar nichts mehr. Normalerweise, wenn kein Arsch zuhört, weißt du, ich spiele die ganze Zeit nur so. Ja, das ist viel einfacher, das kommt ganz normal aus mir raus, weißt du? Das ist so, wie ich da gelernt habe. Aber es ist nicht wirklich schön.
Ich finde, wenn einer einfach so unglaublich auch mit Sprache umgehen kann, da geht mir eh schon das Herz auf. Ich meine, es ist eins der wichtigsten Güter unserer Zivilisation. Man sollte es kaum glauben, wenn man uns so zuhört jede Woche. Aber wenn einer so geistesgegenwärtig, schnell und dabei auch noch kreativ ist mit Sprache, so wie er, es wäre vielleicht ganz gut, wenn sich das die ein oder andere Million von Content-Creators aus dem Netz mal angucken würde, um danach vielleicht auch einfach mal einen Beruf zu lernen, anstatt zu glauben, das, was sie da verzapfen, wäre bereits einer.
Also, wenn ihr Der Herr der Ringe, die Schlacht der Unaussprechlichen und hier im Kino gesehen habt und euch vielleicht auch noch in Wicked verirrt habt, dann atmet euch auf die Couch und zur herrlichen Überdosis Harpe Kerkeling.
Das habt ihr zu tun bis nächste Woche und da begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge Eine Stunde Film mit einem Menschen, der einen Film gemacht hat, der ein Animationsfilm ist, den man es aber kaum ansieht.
Ja, es ist kein Animationsfilm, es ist ein, ich habe mit ihm darüber gesprochen, was Mufasa das Prequel zu König der Löwen sein wird. Darüber habe ich mit Barry Jenkins gesprochen, dem Oscar-Preisträger, der unter anderem auch Moonlight gemacht hat und If Beale Street Could Talk. Und wie man von Moonlight zu Disney kommt, das erfahrt ihr nächste Woche. So,
außerdem bei uns die Casting-Direktorin Daniela Tolkien, mit der wir uns mal unterhalten wollten, wie eigentlich Casting geht, wie entscheidend das für Filmproduktionen ist und vielleicht auch, falls es euch interessiert, wie man eigentlich mal zu einem Casting kommt, wenn man da mal mitmachen möchte. Das alles nächste Woche. Bis dahin gibt's genug zu tun für euch. Vor allem nebenbei auf euch aufzupassen, damit ihr gesund genug bleibt oder wieder werdet, um all dies zu tun. Ganz wichtig, dass ihr euch bis dahin bitte nichts anguckt, was wir uns nicht auch angucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.